neue Saison, neue Formate. Am Donnerstag kam ja schon ein Sonderformat im BVB-Podcast, Flutlicht und Flipcharts, unsere neue Porträtserie mit BVB-Mitarbeitenden. Heute geht's um Sport im engsten Sinne, Danny. Wir wollen zurückblicken aufs BVB-Wochenende. Das machen wir jetzt immer. Und, das ist das Schöne, wir haben auch das Okay bekommen, dass wir den ein oder anderen Protagonisten, die ein oder andere Protagonistin dann auch einfach mal anrufen dürfen. Oder im besten Fall sogar zu uns ins Studio holen. Genug der Vorrede. Mein Name ist Christoph Böhkamp.
Mein Name ist Danny Fritz.
Und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, danke Greg für dieses schöne, auch tatsächlich neue Intro. Und wir sollten hier Disclaimer an dieser Stelle, wir nehmen diesen Podcast am Montagmittag auf. Das heißt, ich bin sicher, ihr habt in den sozialen Netzwerken schon Bilder gesehen aus der Nacht vom Dortmunder Flughafen, wo ein, ich meine, Polestar-Auto vorbeifährt. Mit Kani Csokwomeka drin. Wir können dazu ganz ehrlich jetzt noch nichts sagen, weil wir ja nicht mehr wissen als ihr. Und ich glaube, Danny, das dürfen wir auch ganz generell mal sagen. Der BVB-Podcast wird wahrscheinlich auch nie die Plattform sein, wo wir groß auf Transfergerüchte eingehen dürfen. Ne?
Nee, es ist ja auch generell ein Stück weit Vereinsphilosophie, dass generell ja Namen nicht irgendwie kommentiert oder thematisiert werden. Ich glaube, da gibt es auch andere Kollegen,
die
Kolleginnen,
die
machen
wir auch das, empfehlen können.
Genau, die können auch Podcast. Absolut, die können gerne drüber reden. Aber wie du sagst, generell Podcast auch bei uns hier, glaube ich, nicht die richtige Plattform.
Genau, dafür kriegt ihr dann bei uns die ausführlichen Interviews dann mit den entsprechenden Jungs, wenn sie dann bei uns unterschrieben haben. Ja, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, warum machen wir den BVB-Podcast jetzt neu? Weil wir einfach das Gefühl haben, wir können euch diesen Rückblick auf ein BVB-Wochenende ganz gut geben. Und ja, Danny ist zum Beispiel nicht ohne Grund in der ersten Folge hier. Die Frauen- und Mädchenfußballabteilung wird immer größer, immer erfolgreicher. Bei unseren Handballdamen tut sich eine ganze Menge. Tischtennis ist auch, wir haben jetzt unter anderem Timo Boll, einfach mal Timo Boll als Markenbotschafter. Und natürlich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Tischtennismannschaft. Und das heißt, wir werden immer gucken, ja, was ging am Wochenende? Und darauf gehen wir dann ein. Und wir starten mit...
Ja, ich wollte sagen, das ist jetzt die Frage, Christoph. Also, ich habe ein Stück weit das Gefühl.
Wir können mal anfangen.
Nee, dass du vielleicht auch dieses erste Spiel, über das wir sprechen wollen, traust du dich nicht, weil am Ende musst du drüber reden, weil du warst auch vor Ort. Ich kann es dir nicht ersparen, Christoph. So.
Ja, ich war in Profis. Hamburg. Ja. Ich war in Hamburg. Das Wetter war toll, die Aussicht auf die Kirmes, auf den Dom war auch toll. Und ganz ehrlich, eine Zeit lang fand ich das Spiel halt auch tatsächlich, ich sag jetzt mal, toll, zumindest wild, weil ich durfte ja das Netradio machen und ich weiß nicht, wie es dir geht, Danny, ich liebe das einfach ohne Ende. Also ich bin da total in meinem Element, neben so einer Legende wie Boris Rupert, ne, Zahlenpapst, er hat dann immer alles gleich drauf und weiß auch immer genau, wer, wann, warum und wieso und weshalb im Jahre 1998 was gemacht hat. Ich komme dann mehr so aus den Emotionen und Emotionen waren ja drin. Na, du hast die Chance, in der ersten halben Stunde passiert wenig und ich habe es auch mehrfach in der Radioreportage gesagt, für mich war der BVB irgendwie nicht drin in diesem Spiel. Also du hast diese Abläufe nicht gesehen, diese Ballstaffetten. Dann plötzlich steht es 1-0. Ne, so Serhou Guirassy macht Guirassy-Sachen. Wir können übrigens, Moment, das habe ich auch vorbereitet, wir können tatsächlich auch kurz mal reinhören, wie sich das angehört hat.
So, jetzt der BVB in der Hälfte von St. Pauli über die linke Seite. Da ist noch nicht so richtig viel gekommen. Svensson und Adeyemi mühen sich jetzt vielleicht mal. Bellingham macht mal mit, da spielt nochmal zurück auf Sabitzer, Flanke in die Mitte, da ist das Tor, Sabitzer mit der Flanke auf, na ratet mal, Serhou Guirassy.
Also ja, die Stimmung war gut und kurz danach Elfmeter und tatsächlich auch, würde ich sagen, kein strittiger.
Klarer Elfmeter, aber auch das, muss ich sagen, auch schön rausgespielt, auch Guirassy, der tief den Ball geholt hat, also auch da die ganze Szene sehr gut rausgespielt. Da habe ich auch danach das Gefühl gehabt, okay, weil du sagtest, sie war nicht drin, jetzt sind sie so ein Stück weit drin. Ja,
beziehungsweise ich hatte auch das Gefühl, St. Pauli musste sich erstmal sammeln. Oh shit, jetzt liegen wir hin, jetzt haben sie mal kurz die Muskeln angespannt, kurz geflext Und jetzt ist es passiert, so, ne? Weil der Ball, hast du gesagt, war hervorragend vorgelegt. Wie auf dem Silbertablett blieb der auf diesem Konfetti-Teppichboden vor Karim Adeyemi liegen. Und dann ja, schlängelt er sich drumrum, dann lässt der Gegenspieler so ein bisschen das Bein stehen und dann ist es Elfmeter. Nach dem Elfmeter wir haben ja dieses Live-Tool immer von der DFL, die uns mit allen möglichen Daten versorgt. Nach dem Elfmeter sehe ich dann, dass der sehr gute Torhüter von St. Pauli, also fand ich auch insgesamt in dem Spiel stark gehalten, Vasil, 5 der letzten 6 Elfmeter gehalten hat. Das wusste ich vorher nicht. Was ist denn das für eine Maschine?
Ja, das haben sie tatsächlich. Ich habe es ja zu Hause auf der Couch geguckt, das Spiel, kann ich auch ruhig sagen. Und da war das natürlich das Thema, der Elfmeter-Killer. Und dann muss man sagen, und das hat mich wahnsinnig gemacht, die haben den Elfmeter schön, also mit der Kameraperspektive hinter Guirassy. Und da konntest du schon sehen, dass der Keeper schon beim Anlauf von Guirassy in seine rechte Ecke sich bewegt hat. Wenn man nochmal genau hinguckt und dann sage ich so, ich sag noch, rechts unten rein. Nee, und dann schießt der genau in die, und dann siehst du in der anderen, dass Guirassy auch gar nicht hinguckt, dass halt dieser, da sagst du so, ja, guck doch einmal hoch. Wenn er hochgeguckt hätte, schiebt er ihn locker in die andere Ecke rein. Aber ich glaube, als Stürmer ab und zu, ich habe da tatsächlich, kommen wir vielleicht nachher noch zu, also am Wochenende hatten wir bei den Frauen auch einen Elfmeter und den hat Dana Marquardt und die sagt genau das Gleiche. Die legt sich auf eine Ecke fest und dann guckt sie auch nicht mehr hoch.
Er hat ihn ja auch stramm geschossen und ich glaube auch, der Torwart wäre gar nicht dran gekommen, wenn er sowieso spekuliert hätte. Was mich nur gewundert hat, ist, dass er einen Halbhoch schießt, weil er schießt übers Standbein und dann denkst du so, ah komm, dann schießen auch flach.
Ja, aber wie du sagst, wenn der sich nicht schon so früh bewegt hätte, wäre der auch reingegangen.
Aber ich weiß nicht, ob es eine Ausrede ist, aber halt auch ein Elfmeter-Killer vorm Herrn, der gute Mann.
Und trotzdem, sage ich noch ganz kurz, hatte ich das Gefühl, und weil du auch sagtest, wir haben aber nicht so richtig drin und das fand ich dann gut. Es gibt ja jetzt auch bei Sky, ich habe zu Hause geguckt, dann immer das Interview direkt nach dem Pausenpfiff. Das haben sie dann halt mit Robert Kovac geführt.
Ach, habe ich nicht mitgekriegt.
Ja,
das ist also.
Ja,
das ist so ein neues Recht für die.
Neues Recht, genau. Und das hat Robby gemacht. Und wie kritisch er einfach war. Also du gehst mit einer Führung in die Pause und gleich zu sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen, wir waren überhaupt nicht drin, wusste überhaupt nicht, was wir mit dem Ballbesitz machen sollen. Da habe ich gedacht, so, gut. Eben nicht zu sagen, hey, wir führen doch hier, was wollen wir eigentlich? Sondern zu sagen, das war überhaupt nichts, das war nicht gut. Da habe ich gedacht, okay, wenn sie jetzt die richtigen Worte finden, dann freuen wir uns auf den 11. Sieg zum Bundesliga-Auftakt in Serie.
Was ich interessant finde im Nachhinein, ich habe auch dann nach dem Spiel waren wir unterwegs rund ums Stadion und haben den Weg zurückgesucht zu dem Auto, was uns dann nach Hause gefahren hat. Und dann hörst du ja auch so, worüber die Leute reden. Und einige haben so gesagt, die Wechsel. Adeyemi, habe ich nicht verstanden. Andererseits muss ich aber auch sagen, dann kommt für den Julian Brandt rein und spielt meiner Meinung nach eine bärenstarke zweite Halbzeit. Er ist auch Spieler des Spiels geworden. Habe ich ihn dann nachher auch in der Mixzone gefragt. Ich glaube, auf den Titel hätte er verzichtet, wenn der BVB dafür gewonnen hätte. Auch eine Idee, lass uns da doch direkt vielleicht auch mal reinhören. Also ich hatte Julian Brandt in der Mixzone vor Mikro und Gregor Kobel. Brandt, ganz ehrlich, ich hätte ihn am liebsten bei jedem Spiel. Der kann so gut über Fußball reden, auch so, dass es jeder versteht. Legt aber auch den Finger in die Wunde und Greg, der war richtig sickig. Also das hast du gemerkt, der war, der wäre mir fast ins Gesicht gesprungen. Sagen wir es mal so. Hat er aber nicht gemacht. Also wir hören mal rein, was die beiden nach dem Spiel gesagt haben.
Jule, ich kann mir vorstellen, den Titelspieler des Spiels würdest du lieber eintauschen gegen einen Auswärtssieg, aber trotzdem Gratulation zu einer starken Leistung und wahrscheinlich einem der schönsten Tore, das du je geschossen hast, oder?
Ja, klar, ich war zwischenzeitlich sehr froh, dass mir es gelungen ist, das 3-1 zu schießen, weil ich das Gefühl hatte, dass es uns zumindest in eine komfortablere Situation gebracht hat, dass es auch aufgrund des Spielgeschehens oder des Spielverlaufes eher gesagt uns helfen konnte, das Spiel auch vielleicht über die Bühne zu bringen und den ersten Sieg einzufahren. Am Ende klar. Ich hätte mich sicherlich mehr über einen Sieg gefreut als jetzt über irgendeinen Titel.
Du, ich glaube, es war nicht unbedingt eines unserer besten Spiele. Ne? Ich glaube, das darf man auch so sagen. Trotzdem haben wir durch individuelle Qualität 3 Tore hier geschossen und hätten eigentlich so ein Spiel gut nach Hause bringen können. Ne? Saisonstart, auswärts, ekliges Spiel. Und dann dieses Spiel nach Hause zu bringen. Ne? du, dann rote Karte, ist scheiße gelaufen. Ne?
Wir passen uns so ein bisschen, wie auch schon in Essen, so ein bisschen an. Und da fehlt mir dann so ein bisschen, dass wir dann auch unseren eigenen Stempel aufdrücken. Also am Ende ist klar, wenn du hier in St. Pauli spielst, dass du lange Bälle haben wirst, hohe Bälle in der Luft, viele Zweikämpfe am Boden, viele Zweikämpfe, zweite Bälle. Aber es ist schon in Ordnung, auch selber Fußball spielen zu wollen. So. Und das finde ich, das sollten wir uns dann am Ende auch schon zutrauen und das dürfen wir uns auch genehmigen hier. Und das hat mir dann am Ende ein bisschen gefehlt, dadurch wurde es logischerweise wild. Und trotz alledem, wie ich gerade gesagt habe, bist du dann am Ende in der Situation, dass du 3-1 führst und dann darfst du natürlich am Ende zum einen die rote Karte, den Elfmeter, lass ich jetzt mal da hinstellen, aber darfst die rote Karte einfach nicht zulassen. Und dann bin ich mir sicher, dass du das hier auch über 90 Minuten übers Ziel bringst.
Du bist ein guter Junge, vielleicht noch ein bisschen unerfahren da in der Situation. Er macht hier eines der ersten Spiele, aber ich will jetzt gar nicht zu sehr ihm da draufhauen, was auch immer, ne? weil er hat es eigentlich gut gemacht die letzten Wochen. Ja, und dann am Ende hast du halt nur einen Punkt aus so einem Spiel, ne, wo extrem frustrierend dann ist, weil die Chance da gewesen wäre, so ein Spiel trotzdem mit 3 Punkten nach Hause zu bringen.
Filippo ist ein junger Spieler, ja, weil 17, 18-Jähriger auch super viele Fehler mal gemacht und daran reifst du. Also das wird man früher oder später auch merken. Das ist Erfahrung, die du dazu gewinnst und da wird auch keiner jetzt in der Kabine sagen, wegen dir ist irgendwas, überhaupt nicht. Aber durch solche Geschichten wird man natürlich oder lädt man natürlich dann St. Pauli auch wieder ein. Und hier in dem Stadion, wo eine super Stimmung herrscht, müssen wir es vermeiden, einfach nach 3-1-Führung, 2-0-Führung, was auch immer, dann den Gegner nochmal irgendwie die Chance zu geben, nochmal zurückzukommen.
Haben wir ein bisschen abgeschnitten hinten. Also für mich, sage ich dir ganz ehrlich, als jemand, der da im Stadion war, war diese 85. schon so ein bisschen die Szene des Spiels, die für die Entscheidung gesorgt hat, weil ich glaube, dass der BVB das sonst locker zu Ende gespielt hätte. Ich finde es auch richtig krass, also als jemand, der diese Situation auch in Realzeit nicht gleich erkannt hat, dass da gezogen wurde, alle haben sich zur Ecke orientiert, alle, bis auf einen Spieler, der am Boden saß und am Ende kriegst du eine rote Karte und einen Elfmeter.
Und genau auf den Punkt wäre ich auch eingegangen. Ohne jetzt wirklich nicht als Ausrede hinzustellen oder das zu verteufeln, aber das ist so eine Situation, die hätte es ohne VAR, hätte es Ecke gegeben, alle hätten weitergemacht und nach dem Spiel hätte man gesagt, oh ja, da hat der BVB Glück gehabt. Und trotzdem hätten wir nicht darüber geredet. Das ist eine Situation, ja, der hat gezuppelt, klar ein bisschen mehr, aber dass da sich ohne VAR alles gut, das ist natürlich dann, dass sich da plötzlich einer meldet, nochmal, regelkonform ist das, dass man auch dann so entscheidet mit Elfmeter und rote Karte.
Aber ist schon krass, oder?
Es
weil,
ist
du,
einfach
weil du sagst, das ist unsportlich und unsportlich sehe ich auch. Er hat keine Chance auf den Ball, gebe ich, genau. Absolut. Ja. Aber sogar in der Super-Slow-Mo sieht es jetzt nicht, ich sage es mal, brutal aus. Klar, er behindert ihn am Torschuss, völlig in Ordnung. Aber so unsportlich, boah, da sehe ich andere Dinge vor meinem geistigen Auge. Aber gut.
Bin ich ja bei dir, ja.
Ja, und dann, ich kann auch jeden verstehen, der dann sagt, na gut, aber am Ende kannst du ja dann noch das 2-3 wenigstens über die Zeit retten. Dazu vielleicht mal zwei Sachen. Das Stadion hat eine Rolle gespielt. Vor mir saß jemand von Fußball MML, von dem Podcast, den ich noch kannte, weil die haben ja mit uns zusammen den Podcast zum Stadionjubiläum hier in Dortmund produziert. Und der sagte noch vorm Spiel so, boah, ey, ich weiß gar nicht, was das hier heute geben soll, eure Mannschaft, wenn ich mir diese alle angucke. Für die war das unfassbar, dass sie nochmal zurückgekommen sind. Und dann muss man auch sagen, der Kollege da zum 3-3, den schießt er doch im Training, schießt er den einmal von 10 Mal so. Das sagte Greg ja dann auch in den Stimmen nachher. Hat er gut getroffen. Das ist halt echt bitter. Das ist super bitter. Der passt da genau rein, der Schuss. Ein Müh weiter nach, er ist ja sogar noch dran mit den Fingern. Ein Müh weiter nach rechts hält er den, ein Müh weiter nach links geht er an Pfosten. War kein Ruhmesblatt, die Schlussphase, ganz klar. Dann kam ja auch noch 10 Minuten. Ich weiß gar nicht. Sollen wir hier einen Punkt machen?
Fußball,
ich glaub, Punkt.
Es ist Fußball.
Ich glaube, wir müssen sogar, weil wir haben noch eine Verabredung für ein Telefonat, was eigentlich in einer Minute stattfinden soll. Aber wir nehmen uns noch die Zeit, finde ich, jetzt kurz aufs nächste Spiel zu gucken. Als nächstes kommt Union und ich glaube, wir müssen einfach mal kurz drüber reden. Dreierkette und jetzt hast du einen Innenverteidiger, der rot gesperrt ist. Das
richtig.
Ist eine Aufgabe.
Ja, vor allem, was machst du? Ja, also, jetzt können wir mal.
Er hat Salih Özcan am Ende eingewechselt.
Du hast Yannick Lührs, hättest du noch.
Genau.
So, und dann, keine Ahnung, wir haben ja darüber gesprochen, du weißt es nicht. Aber selbst, nehmen wir mal an, es würde jetzt jemand kommen.
Konjunktiv, Leute, Konjunktiv.
würdest du so einen direkt?
Ja. Ja? Das ist eine gute. Nee, das ist die Frage. Das ist, Danny, das ist die Frage. Das ist die Frage. Machst du das? Also, keine Ahnung. Sagen wir mal, es passiert so. Du hast, keine Ahnung, zweimal mit der Mannschaft trainiert und dann, bitte sehr.
So. Und ich glaube, da ist es ein Unterschied, ob ich jemanden, der vorne im Sturmzentrum spielt oder meinetwegen vorne rechts, das den einzusetzen nach zwei Trainingseinheiten oder in der Innenverteidigung. Das ist halt nochmal was anderes, wo es ganz, ganz viel um Automatismen geht, Abstimmungen untereinander. Also, ja, bin ich gespannt, was er da nächsten Sonntag zaubert,
der Cheftrainer. Genau. Im Chat würde man jetzt sagen, pack die 1 rein für Sali, pack die 2 rein für... das geht im Podcast nicht. Ich würde sagen, wir machen einen Haken hinter und gehen weiter zur U23. Die hat am Samstag abgeliefert bei der Zweitvertretung vom VfL Bochum. Ich würde sagen, ist gar nicht gehässig gemeint für VfL Bochum-Fans. War es jetzt nicht ein ideales Wochenende?
Nö, also über 2 von 3 Spielen sprechen wir heute. Das andere Spiel gegen einen anderen Revierkollegen.
Da können andere drüber sprechen.
Lief aber auch nicht so optimal. Ja, nee. Gab schon bessere Wochenenden.
Die Schlagzeilen zu unserer U23. Der Kicker schreibt, kapitale Abwehrfehler auf beiden Seiten. BVB schlägt Bochum im Reserve-Derby. Und die Watz schreibt, kleines Derby, große Kulisse. Dortmund 2 gewinnt im Bochumer Ruhrstadion. Ja, weil genau da war es nämlich auf der großen Bühne. Und ja, ich würde sagen, im Vorfeld hätte man gedacht, so ein vermeintliches Treffen auf Augenhöhe, ne? Beide 5 Punkte, ähnlichen Saisonstart. Am Ende müssen wir aber sagen, schon deutliches Chancenplus für den BVB und interessanterweise wieder so Abwehrpatzer. Dieses Mal allerdings beim Gegner mehr.
Ja, also das Chancenplus unterschreibe ich, aber das war wirklich so ein Spiel, auch in der zweiten Halbzeit, da hätte es hüben wie drüben. Also das war so, das Pendel hat immer mal hier und da ausgeschlagen. Also nochmal, Fazit, Chancen plus, BVB nicht unverdient.
Ja.
Aber wenn so ein Spiel blöd läuft, kannst du es auch verlieren oder gehst mit Unentschieden von der Wiese. Trotzdem glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Spiel, weil du hast es gesagt, jetzt steht zum Glück der BVB mit 4 ungeschlagenen Spielen, aber trotzdem warst du ja mit einem Sieg, 2 Unentschieden, einer Niederlage so ein bisschen, ja, 5 Punkte, wo geht's denn hin? War schon ein Stück weit richtungsweisend. Ja. Und ich glaube deswegen, das wird uns gleich dann auch dann sicherlich noch der Trainer vom Wochenende sagen, ein sehr wichtiges, richtungsweisendes Spiel, dass es dann halt auch jetzt fortlaufend in die richtige Richtung geht, was die Tabelle betrifft. Und ich unterschreibe, ja, es war ein Abwehrfehler, jetzt dieses Kapital klingt so, also ohne Fehler entstehen keine Tore. Wo sind die 3 Euro?
Haben wir nicht, Fragen.
Aber also Kapital waren auch dann die Bochumer. Und
ja, genau, das meine ich.
Und dann aber auch unser, also das Gegenteil, die Führung für Bochum, da sahen wir auch nicht
so. Ja, das ist halt auch ein Thema, ich habe das Wuppertal-Spiel gesehen, aber da können wir jetzt mit Daniel Rios hoffentlich drüber reden, wenn er denn dran geht. Aber er weiß, dass wir ihn anrufen.
Hallo?
Daniel, hallo, hier sind Christoph und Danny vom BVB.
Hallo.
Hallöchen. Hi.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Die Kiste läuft hier schon, du bist quasi schon im Podcast drin.
Okay.
Und wir haben gerade schon mal so ein bisschen Vorgeplänkel gemacht und über euer Spiel so ein bisschen philosophiert. Ich fange einfach mal einfach an, wie war es denn für dich, an der Seitenlinie zu stehen? Eigentlich hast du ja in der Jobbeschreibung Co-Trainer stehen. Jetzt hat der Trainer einen anderen wichtigen Termin gehabt am Wochenende, einen ganz privaten. Wie war es für dich? Noch dazu im Bochumer Ruhrstadion.
Ja, schön. Also ich hatte ja schon mal das Vergnügen, vorne als Cheftrainer aus verschiedenen Gründen. Jetzt war es eben so ein sehr erfreulicher, weil Mike Papa nochmal geworden ist. Und ich habe mich direkt wohlgefühlt. Die Mannschaft, das Team insgesamt hat es mir aber auch einfach gemacht. Und dann war es ein schönes Auswärtsspiel. Ja, man hat im Stadion, das habe ich auch der Mannschaft gesagt, eigentlich fehlt nur, dass es ausverkauft ist. Sonst war eigentlich alles dabei. Deswegen war große Vorfreude und am Ende auch sehr, sehr glücklich über Resultat und allgemein, wie das Spiel verlaufen ist.
Du hast ja gerade schon gesagt, auch diese Kulisse, das Stadion. Was macht das denn mit dir oder mit den Jungs, wirklich dann im Ruhrstadion zu spielen? Das ist ja nicht irgendalles. Also ich finde immer so, da kannst du Fußball noch richtig riechen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also es ist, also für mich war es, ich glaube auch für die Spieler, ist es da am Anfang, ist es, man nimmt es mit, man freut sich auf das Spiel, aber am Ende ist es, wenn das Spiel angepfiffen ist, es dann ist man irgendwie so im Tunnel, dann kriegt man auch nicht so wirklich viel mit, außer es läuft sehr, sehr negativ, sag ich mal. Dann kriegt man natürlich auf einmal alles Mögliche mit, was im Stadion oder drumherum ist. Auch obwohl wir früh in Rückstand geraten sind, hatte ich dieses Gefühl über die 90 Minuten gar nicht. Ich habe es einfach nur genossen und ich hatte das Gefühl, dass die Jungs das auch genossen haben, da zu spielen.
Das wollte ich gerade sagen, mit dem frühen Rückstand. Inwiefern hat euch das durchgeschüttelt? Du sagst ja jetzt im Grunde genommen gar nicht.
Nee, ehrlich gesagt nicht. So, mein Gefühl war, dass die Jungs die ersten Minuten sofort drin waren. Es war eine Situation, wo der Ball einfach nur lang geschlagen wird. Es war jetzt auch nicht, dass man gedacht hat, okay, das ist jetzt vom Bochum, dass sie da ein bisschen besser drin sind und wir waren hinten drin, sondern wir waren vorne dran, verlieren den Ball, der Ball geht nach vorne, falsche Einschätzung einfach von der Situation. Und dann macht es Bochum gut und hat das Tor gefallen. Das war mein Gefühl jetzt auch, okay, es ist jetzt noch so viel Zeit, man weiß noch nicht, in welche Richtung. Und die Jungs haben das direkt, die Spieler auf dem Feld, gezeigt, dass das jetzt keinen großen Einfluss hatte. Die Jungs haben es gut gemacht und dann haben wir auch relativ früh auch wieder das 1-1 gemacht. Das hat uns dann natürlich noch mehr Sicherheit gegeben, auch im Spiel.
Und ich verstehe dich richtig, du sagst, ist auch ein verdienter Auswärtssieg.
Ja, ich glaube schon. Also ich fand jetzt über die 90 Minuten, wenn man das so betrachtet, natürlich gab es Phasen, wo Bochum auch ein Tick besser ins Spiel drin war, gerade Ende der ersten Halbzeit. Dann gab es auch in der zweiten Halbzeit mal so Phasen. Und natürlich ist es immer so, wenn es ein knappes Ergebnis war, bis zum Schluss, dass Bochum natürlich immer mehr riskiert und dass da was passieren kann. Aber habe ich auch der Mannschaft. Man hatte das Gefühl, dass die Mannschaft alles dafür geben wollte, diesen Sieg nach Hause zu fahren in den letzten Minuten und dann wurden sie belohnt für das Spiel, dass wir 3 Punkte mitgenommen haben.
Ich habe euch auch im Heimspiel gegen Wuppertal gesehen. Ah, das sowas liebe ich immer, wenn beide aktive Fanszenen da sind. Da war ja richtig Rabatz im Stadion Rote Erde. Ja. Und mir ist aufgefallen, weil das tatsächlich als mein erstes und einziges Spiel von euch war, was ich bislang gesehen habe, wie viel Geschwindigkeit und wie viele Ideen ihr schon im Spiel habt. Also das ist das für mich das absolut Positive. Was ich nur halt auch immer wieder lese und was mir auch in dem Spiel gegen Wuppertal aufgefallen ist, dass es euch im Ruhrgebiet, würde man sagen, so ein bisschen mit dem Arsch wieder eingerissen habt durch individuelle Abwehrfehler. Inwiefern ist das so vielleicht ja die größte Baustelle, an der ihr noch arbeitet, oder liege ich da falsch?
Ja, was heißt, ja, es war so, man kann es eben in den Spielen davor, dass es auch jetzt gegen Bochum, dass es, aber Fehler gehören zum Spiel dazu, ist immer, wie wir darauf reagieren. Natürlich diese Fehler dass wir sie minimieren, in dem Fall. Jeder kann mal einen Fehler, natürlich, wenn hinten ein Fehler gemacht wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass da ein Tor resultiert. So war es dann eben auch. Aber ich finde jetzt auch die letzten Wochen davor, die Jungs haben immer gut reagiert auf Rückschläge. Es ist eben ein bisschen anders. Die Gegner lassen uns sehr viel den Ball. Wir können das Spiel bestimmen. Und und dann so wie wir Fußball spielen wollen, kann es dazu kommen. Und da heißt es für die Spieler auch in dem Fall dazu zu lernen, dass man dann eben guckt, in bestimmten Phasen vielleicht nicht ganz so viel Risiko einzugehen. Den Ball in einfacher zu spielen, damit solche Tore, die wir reinbekommen haben, dann in den letzten Minuten, wo es dann dazu geführt hat, dass wir unentschieden gespielt haben, dass es mehr in unsere Richtung. Und ich finde aber, dass Woche für Woche, dass die Spieler immer mehr dazulernen, mit der Situation umzugehen in der Regionalliga, und machen es dann auch gut.
Ich habe es auch gerade schon gesagt, ihr seid jetzt auch immerhin 4 Spiele ungeschlagen. Du hast gesagt, ihr lernt immer noch dazu. Gerade bei so einer U23 hat man ja oft so eine heterogene Truppe. Es gibt auch unterschiedliche persönliche Ziele. Inwieweit ist da schon eine richtige Einheit, nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz?
Unser Gefühl im Trainerteam war es relativ schnell, dass sie sehr schnell zusammengewachsen sind. Das sind ja auch viele, die noch letztes Jahr da waren, dass die Neuen gut aufgenommen worden sind, aber auch die jetzt aus der U19 hochgekommen sind. Und es ist im Team eine sehr, sehr gute Stimmung, war von Anfang an. Wie wir es dann vorgestellt haben, mit Mike als Coach, dann, wie wir Fußball spielen wollen, dass die Jungs darauf Lust haben und Bock haben. Und das hat sich in der ganzen Vorbereitung, aber auch jetzt in der Meisterschaft eben auch gezeigt, dass es geklappt hat.
Sehr gut. Daniel, ich glaube, bei dir klingelt es schon im Hintergrund. Von deren Sicht her, wir sind auch mit allen Fragen durch. Ganz herzlichen Dank, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast. Super.
Ja, danke auch. Dankeschön.
Ganz schönen Tag noch und bis bald hoffentlich.
Ja, auch. Schönen Tag.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Sehr schön. Das hat doch gut geklappt.
Jetzt haben wir jetzt eigentlich schon Mike gratuliert oder sonst an dieser Stelle nochmal, also Mike Thulbeck.
Ja, sollten wir nochmal machen, Mike. Ne?
Ja. Also herzlichen Glückwunsch. Ich hätte jetzt gerne noch gefragt, aber der hat geklingelt, wer denn jetzt zuerst die Glückwunsch-SMS geschrieben hat. Mike an Daniel zum Sieg oder andersrum.
Das Geheimnis werden wir leider in dieser Folge nicht mehr lüften. Hast aber recht, wär noch eine gute letzte Frage gewesen.
Aber vielleicht will ich jetzt auch nicht Mike da vielleicht in Bredouille bringen, nicht, dass es am Ende heißt, ja, der das Spiel live verfolgt oder so. Also auf jeden Fall Mike nochmals herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs. Und
genau.
War dann ja ein perfekter Tag für ihn.
Ja. Ja, dann kommen wir zu U19 und zu Teil 2 der Geschichte. Dortmund gewinnt ein Fußballspiel gegen Bochum. Ja, und ich würde schon sagen, in dem Spiel war wirklich alles drin. Ich konnte es mir leider nicht angucken. Ich war so ungefähr 300 Meter entfernt beim öffentlichen Training der Profis. Das konnte ja nicht im Jugendstadion stattfinden, weil da eben unsere U19 gegen Bochum gespielt hat. Also erst geht der BVB deutlich hörbar und vernehmbar durch einen Elfmeter getreten von Matthijs Olbeer in Führung. Dann kommt Bochum aber zurück und zur Pause steht es 2:1 für die Gäste, die offenbar auf einen ganz anderen Spielertypen setzen als wir.
Du willst ein bisschen darauf hinaus, man könnte sagen, der Gegner war, wie sagt man so schön, physisch überlegen.
Das könnte man so sagen, ja.
Anders gesagt, also Bochum hat so richtige Brecher am Start und wir nicht. Wir hören da auch gleich noch was in der Ansprache vom Trainer. Aber ganz kurz, ich konnte es mir leider auch nicht ansehen, aber ich habe die Highlights gesehen, auf die können wir uns auch nachher noch freuen.
Ja.
Die U19, die hat auch ihre Mittels, auch solche Teams zu schlagen, die einfach mal den Körper richtig reinstellen können.
Ja, das haben sie auch gemacht. Also wie gesagt, du hast schon auf die Ansprache hingewiesen. Sie mussten auch leiden, haben sie aber gemacht. Und dann, also mich freut es sehr für Marwan Omi-Mirza. Marwan, wenn du das hörst, weil wir haben in der letzten Saison ja eine dreiteilige Podcast-Reihe aus dem Jugendhaus gemacht, unter anderem mit Marwan. Wenn ihr Lust habt, den Kollegen mal ein bisschen kennenzulernen, dann gönnt euch gerne die drei Folgen aus dem Jugendhaus. Ja, und der erzwingt so ein bisschen das Eigentor zum 2:2 und macht dann selber einen sehr, sehr sehenswerten Treffer zum 3:2.
Und ich habe es schon so leicht geteased, ihr könnt euch das auch anschauen. Und zwar bei BVB-TV und auf YouTube. Da haben wir nämlich jetzt auch ab dieser Saison alle BVB-Spiele vom Wochenende im Schnelldurchlauf zusammengefasst. Gibt es jetzt auch jede Woche. Und der schöne Lupfer von Marwan, der ist natürlich auch dabei. Und ja, auch das habe ich gesagt, wir wollen jetzt mal reinhören in die Ansprache von Trainer Felix Hirschnagel nach dem Abpfiff im Mannschaftskreis. Sein Vorgänger, über den haben wir eben schon so ein bisschen, der war ja bekannt dafür, dass er so wunderbar emotionale Ansprachen halten kann. Aber jetzt liefern wir gleich den Beweis, dass sich auch Felix da nicht verstecken muss. Und er packt nicht nur die Mannschaft. Christoph, können wir auch nachher sagen, er hat, glaube ich, auch uns beide damit voll erwischt.
Als wir die WhatsApp bekommen haben mit vom Kollegen, der das aufgenommen hat, haben wir gleich gesagt, oh, Gänsehaut. So, mal gucken, wie es bei euch ist.
Das ist genau das Spiel, was wir brauchen. Wir müssen uns strecken, um besser zu werden. Wir müssen uns strecken. Wir hatten heute einen Gegner, die können erstens Fußball spielen und zweitens haben die Mentalität und drittens haben die natürlich auch den nötigen Körper bereits. Aber da, wo ihr alle hinwollt und da, wo ich euch von Herzen gönne, dass ihr alle hinkommt, da wird euch genau das erwarten und es wird immer noch mehr. Deswegen ist es auch absolut in Ordnung, wenn wir jetzt durch sind. Das habt ihr euch so verdient. Der Glaube war da, die Disziplin war da. Wir waren sehr positiv in der zweiten Halbzeit. Das war genau das, was wir gebraucht haben. Da war gar keine Negativität mehr auf dem Feld. Und das ist genau das, was wir einfach jede Woche brauchen. Und ich möchte aber nicht mehr am Freitag oder am Samstag sagen, hey, wir haben heute zu wenig Prozent im Abschlusstraining reingelegt. Ich will euch immer, wenn wir hier sind, egal ob 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden oder 60 Minuten, ich will euch immer voll da haben. Weil ehrlich, ich bin an keinem Platz lieber als hier mit euch. Also genießt das, haut alles rein und wir werden Schritt für Schritt uns weiterentwickeln. Bravo, Männer!
Ich bin an keinem Platz lieber als hier mit euch. Das können Sie direkt an die Wand schreiben als Wandtattoo. Nee, finde ich super.
Ja, und vor allem, wo er auch, also auch was er sagt, ne, ist ja auch genau das, wo man hin möchte. Und wir haben jetzt eben gesagt, so ja, die haben Brecher, aber du musst ja auch mal gucken, wen wir auf dem Platz haben. Da ist dann nochmal Matthijs Albert, 16 Jahre, was der auch schon geleistet hat, da gegen Leverkusen, jetzt auch wieder. Ja, es waren 11 Meter, trotzdem. Unfassbar. Luke Fahrenhorst, auch erst 16 Jahre. Die könnten noch U17 spielen. Ja. Und das ist ja genau das, wo wir hinwollen. Jetzt schon diese Spieler vor Probleme, vor Aufgaben zu stellen, auch mal Fehler machen zu dürfen. Weil klar, hast du auch gesehen, das war hin und da wieder ist auch noch ein Fehlerchen, der hat sich eingeschlichen. Aber das ist doch großartig. So lernen die. Ganz, ganz fantastisch.
Ja, ist das Credo natürlich unter anderem von Thomas Broich. Ja. Auch da jetzt wieder, heute wird cross geteased ohne Ende. Auch den hatten wir im Podcast und da erklärt er ja ganz gut, was für ein Spielertyp Borussia Dortmund A ausbilden will und B, dass wir eben an diesen Jungs festhalten wollen und sie immer wieder bis an die Grenzen und drüber hinaus bringen. Und das kann dann halt für einen 16-Jährigen auch eine U19 sein. Also, Start nach Maß für unsere U19 in der Gruppe H in der Nachwuchsliga. Nach 4 Spieltagen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Und ja, am kommenden Wochenende ist spielfrei.
Ja, und was wir euch schon mal verraten können, so eine U19, auch mit dem neuen Trainer, gerade weil wir in ihrer Ansprache gehört haben, da ist so viel Potenzial, das macht so viel Spaß. Deswegen wird es auch in dieser Saison wieder eine Youth League-Doku geben über unsere U19, über die Reise in der Youth League. Ihr habt das letzte Saison richtig gefeiert, also kriegt ihr mehr davon. Und nicht nur das, wir überlegen auch das können wir sagen, es ist gerade eben nämlich auch offiziell bekannt gegeben worden, dass die U19, das ist nicht die U19, also es ist eigentlich, nimmt der BVB, mache ich es mal so, am Premier League International Cup teil. So, das ist auf Einladung von U21-Teams aus der Premier League und da wird der BVB auch dran teilnehmen. Das wird so eine Mischung aus U23 und U19, weil wir über beide Mannschaften auch gerade gesprochen haben. Und da dürfen dann auch wirklich nur 2 Feldspieler über 21 und ein Keeper über 21 dabei sein. Tolle Gelegenheit. Der BVB spielt da im Dezember, ich habe es mir mal rausgeschrieben, in Leeds, bei Manchester United, bei West Ham United und bei Sunderland. Ja, fantastische Gegner im Dezember und im Januar. Und auch da werden wir euch sicherlich mitnehmen und das begleiten. Weil guck mal, ich sehe das Grinsen. Guck mal, ich sehe das Grinsen schon in Christophs Gesicht. Ja, ja. Ah, fantastisch. Also auch da seid gespannt. Sowieso Jugend, egal. Und die U17, die startet dann nächste Woche. Da werden wir immer nicht nur ein Auge drauf haben.
So, Danny, Haken dran, dann kommen wir jetzt zu den Frauen. Und ich glaube, es gibt bei Borussia Dortmund keinen größeren Experten, vielleicht noch den Teammanager oder so, als dich, was Frauenfußball angeht. Du warst am Wochenende sogar in einer Doppelrolle. Du warst Stadionsprecher und hast das Spiel auch noch, das haben wir ja live gestreamt bei Pluto TV oder Pluto TV heißt das, glaube ich, offiziell. Okay. Wie war das für dich?
Herausfordernd.
Man sagt ja Männern an, sie können kein Multitasking.
Ich wollte genau den Gag, wollte ich auch gerade bringen.
Schade. Tut mir leid.
Und vor allem, eigentlich ist es ja noch so ein bisschen, was heißt fast Triple-Tasking bei mir auch, weil ich mache ja auch noch dann die Musik. Also Tor-Jingle und Stadionmusik, das ist ja so alles zusammen. Also ich muss schon sagen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber so spätestens, wenn es dann daran ging, es war einmal eine Situation Tor für den BVB, wo du Jingle machen musst, Torschützin. Dann gab es noch eine Auswechslung parallel bei Leverkusen, eine Doppelauswechslung. Ja, zumindest haben wir eine Co-Kommentatorin, Friederike Kempe, die zum Glück in der Sekunde gerade da war, gesehen. Also da hat man schon gemerkt, so das alles in einem Blick zu haben, weil da musst du auch immer den Leuten im Stream erklären, ja, ich muss jetzt ganz kurz auch noch nebenbei. Aber ich meine, die BVB-Fans kennen es aus dem Netradio. Unser Nobby, der macht auch das Netradio und Stadionsprecher. Es ist Gewöhnungssache, hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, schon herausfordernd.
Aber wo du gerade Nobby ansprichst, bei dir wird es zumindest nie ein Mach-mich-hoch-Moment geben, denn du machst dich quasi selber hoch.
Richtig, ganz genau. Ich kann mich nur selbst. Mensch, Danny!
Habe ich vergessen. Ja. So, apropos, wir können jetzt hier tatsächlich den Regler hochschieben, was unsere Tonspur mit Telefonanrufen angeht, denn ich glaube, du hast die Nummer von einer Dreifach-Torschützin da und wenn mich nicht alles täuscht, hat sie sogar gesagt, ach, kein Problem, ruft mich an, Training ist vorbei, wollen wir das mal wagen?
Das sollten wir wagen, weil ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, wer zum Auftakt gleich dreimal trifft, der sehr kommt schön. Nicht drum herum. Jetzt versuchen wir es einfach mal.
Klingelt schon mal.
Das ist schon mal gut. Ah, guck mal, im BVB-Klamotten noch.
In Trikot.
Weil wir können ja zu sagen.
Ja, sie hat Training.
Ja, sie hat Training gehabt. Wir rufen sie per Video an, weil es ein bisschen persönlicher genau. ist. Ihr hört natürlich die Audiospur. Jasmin, erstmal vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, du siehst uns auch so ein bisschen. Wir melden uns hier aus der Geschäftsstelle am Rheinlanddamm. Du, wunderbares Wetter im Höschpark gerade wahrscheinlich, ne?
Ja, richtig.
Sehr schön. Jasmin. Jetzt müssen wir natürlich über gestern reden. Also wenn die Podcast-Folge rauskommt, war es am Sonntag, war es dann vorgestern.
Ja.
Jasmin, 6:0 und vor allem die ersten drei Tore gingen auf dein Konto. Wie gut hast du denn am Sonntagabend geschlafen?
Ja, ich musste das natürlich auch erstmal selbst verarbeiten. Ja, es ist immer viel Adrenalin nach dem Spiel, aber ja, mit einem Lächeln auf jeden Fall schlafen gegangen.
Das 1:0 ja schon in der zweiten Minute. Es ist ja immer so, man fragt sich, neue Saison, es geht los. Man weiß vielleicht auch gar nicht, wo steht man. Wie gut hat es euch da getan, so früh schon das 1:0 zu erzielen?
Ja, ich denke, das ist immer der beste Saisonstart, wenn man in eine Partie geht, noch nicht weiß, wie sind die Gegner und dann ja der erste Angriff eigentlich direkt zum Tor führt und man erstmal 1:0 führt. Ich finde das immer... ja, ein schöner Start ins Spiel zu kommen und ja, dann war es halt nur wichtig, dran zu bleiben.
Hast du dir eigentlich im Nachhinein, weil wir auch tatsächlich ein Audiobeispiel hier haben, mal die Kommentare von Danny, also das ist ja alles live gestreamt worden, mal angeschaut, angehört, wie das dann war im Nachhinein?
Nee, bis jetzt tatsächlich hatte ich noch nicht so viel Zeit dazu.
Pass auf, dann würde ich sagen, holen wir das vielleicht mal nach. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, dein erstes Tor.
Nee, das dritte.
Sorry, das dritte.
Zum ersten sage ich gleich noch was.
Achso, okay, los geht's.
Zum 1:0 habe ich schon was gehört sogar.
Warte mal, gucken, ob es jetzt hier geht. Und da ist es.
Vogel, Enderle geht vorbei. Oben bietet sich Jabes an. Jabes! Tor, Hattrick! 42. Minute. Hattrick, Jasmin Jabes. Und genau so, Freunde, so spielt man Fußball. Höckner jubelt, Schwarz-Gelb jubelt. An die Grundlinie, Kopf hoch zurückgespielt. Jabes sagt Danke. 3:0 drin, der Fisch.
Was sagst du dazu? Was macht das mit dir?
Ja, mega geil. Auch die Fans im Hintergrund und die Musik dazu, schon stark.
Jetzt muss ich zwei Sachen sagen. Zum ersten Tor, ja, da gebe ich ganz ehrlich zu, da hatte ich die falsche Torschützin. Also da war passieren. Es genau noch, da war ich so gerade noch, weißt du, es ist so früh, du bist gerade drin, konzentrier dich auf deinen Kommentar für den Stream und dann kommt der Ball in die Mitte, Tor und da, wo das Tor fällt, da steht normalerweise halt Dana so vorne drin.
Das spekuliert.
Ja, und da habe ich gesagt, das muss ja Dana sein da vorne, aber dass dann die Jasmin da so stark reingelaufen ist, hatte ich da direkt nicht auf dem Zettel. Oder beim Jubel habe ich dann gesagt, nee, das ist nicht Dana.
So. Ah, macht ja nichts.
Nein. Ja, das wird mir tatsächlich schon zugetragen von Freunden, dass du da die falsche hattest.
Ja, siehst du, das wurde da direkt wieder gemeckert.
Ja.
Aber Jasmin, jetzt bin ich auch mal ein bisschen der Spielverderber. Ich habe es ja gerade in dem Live-Call auch gesagt, so wird's gemacht. Grundlinie, Kopf hoch, spielen und Tor. Das hättet ihr, wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch in der ersten Halbzeit ein paar Mal häufiger machen können. Da gab es viele Szenen, ihr habt euch immer wunderbar an die Grundlinie durchgespielt, aber dann war es vielleicht hier und da ein bisschen zu kopflos.
Ja, das stimmt. Also so haben wir es auch schon bilanziert, dass wir tatsächlich auch noch ein paar Dinger hätten mehr machen müssen eigentlich und ja, dann, dass der letzte Pass teilweise nicht passend kam. Und ja, wenn der Pass dann gut kam, dass die Tore dann meistens auch gut gefallen sind. Aber ja, das stimmt.
Finde ich krass, wie kritisch ihr auch alle nach so einem 6:0 seid, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war jetzt nicht im Stadion. Ich habe noch die Aufarbeitung des Profispiels gemacht an dem Tag. Wenn man dann erstmal so liest, so 6:0, dann denkt man so, oh, das ist doch wirklich der perfekte, der gemalte Saisonauftakt. Aber vielleicht gehört das auch zu Borussia Dortmund, dass man immer kritisch bleibt.
Ja, vielleicht, Jasmin, sag du was dazu.
Ja, ich denke, das war jetzt unser erstes Saisonspiel. Wir wollen uns immer weiter verbessern und klar, 6:0 ist ein super Start, aber wir brauchen ja auch Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Und ich denke, da haben wir ja nach dem Spiel trotzdem noch viel gesehen, was wir verbessern. Vor allem ja auch mit Blick auf die Spiele, die dann noch kommen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall uns noch verbessern. Und wenn es geht, würden wir auch noch mehr Tore schießen. Also 6:0 ist natürlich im Saisonstart super, aber wenn es auch hätte höher sein können, dann warum nicht?
Ja, und ich finde es jetzt im Prinzip richtig ausgedrückt. Also ich habe auch im Stream gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau.
Okay.
Wenn es 6:0 steht, natürlich. Aber auch genau das ist es, was Jasmin sagt, wofür Borussia Dortmund steht, wofür auch Markus Högner steht. Immer wieder verbessern, immer dranbleiben, gar nicht irgendwie in Genugtuung verfallen. Das muss ich sagen, also defensiv, nochmal, da muss ich ein Riesenkompliment aussprechen. Das, bei einem 6:0 redet man nur über die Tore. Hm. Aber was ihr gestern im Gegenpressing geleistet habt. Also ich kann mich an keine Ballkombination von Leverkusen über 5-6 Stationen erinnern.
Okay.
Ballverlust, die Mädels waren sofort da. Also defensiv war das eine blitzreine Leistung. Und wie gesagt, offensiv, man hat sich die Chancen erspielt. Ja, man hat noch 1, 2, 3 Tore liegen lassen. Aber mein Gott, beim 6:0, das können wir erstmal so hinnehmen. Und vor allem, Jasmin, ne, du mit deinen 3 Toren. Ich weiß, wir haben noch bei deiner Vorstellung drüber gesprochen, dass es in der letzten Saison so ein bisschen gehapert hat. Ich habe nochmal geguckt, da hat es bis März gedauert, als du 3 Saisontore hattest. Jetzt hast du es schon im ersten Spiel gemacht. Also das lässt sich doch ganz gut an.
Ja, also darüber habe ich tatsächlich gestern auch noch geredet, wie lange ich letzte Saison gebraucht habe, um 3 Tore zu machen. Und jetzt habe ich, keine Ahnung, 42 Minuten dafür gebraucht. Ja, freut mich auch sehr. Ich hoffe, es geht so weiter.
Hast du den Ball eigentlich auch dann mit nach Hause genommen?
Ja, das habe ich gestern auch schon gefragt, ob ich das Harry Kane-Style auch machen darf. Ich glaube, ich habe genug Bälle zu Hause. Ich habe den mal hier gelassen zum Trainieren.
Apropos zu Hause, muss ich dich als ebenfalls Münsteraner mal fragen, ob du auch mit der wehleidigen Regionalbahn 50 ab und zu nach Dortmund tingelst oder ob du ein Auto hast und nicht mit mir im ÖPNV steckst.
Tatsächlich fahren wir zusammen zu dritt immer aus Münster und teilen uns das ein bisschen auf mit den Fahrten. Also ich musste zum Glück den Zug noch nicht nehmen. Und ich hoffe, es bleibt auch erstmal so.
Ja, vielleicht stelle ich mich dann einfach mal an A1 bei Ascheberg und halte einen Daumen raus, wenn ihr vorbeifahrt.
Ja, wenn wir dich erkennen, dann halten wir an.
Ich trage was Schwarz-Gelbes, keine Sorge.
Ja, gut. Eine letzte Sache, dann wollen wir, Jasmin, weil du hast gleich noch Behandlung, weiß ich. Es war am Sonntag nicht das erste Jabbes-Tor. Du weißt, worauf ich ansprechen möchte, deine Zwillingsschwester spielt bei Ligakonkurrent Sporo Köln und die haben schon um 13 Uhr gespielt, 4:0 gewonnen, da in der 8. Minute ihre Schwester Sarah mit dem 1:0, also auch da warst du schneller. Was hat die denn danach dir geschrieben nach dem Motto, toll, die haben 4:0 gewonnen, jetzt warst du noch schneller als ich und hast uns auch noch die Tabellenführung weggeschnappt?
Ja, also ich glaube, sie hat sich mehr mir beglückwünscht und ich habe sie beglückwünscht für das erste Tor. Ich glaube, die sind auch mit Tabellenplatz 2 sehr zufrieden und einem 4:0-Sieg. Also ich glaube, wir sind beide zufrieden. Natürlich auch cool, dass sie auch das erste Tor gemacht hat, so früh schon. Und ja, sie hat es auf jeden Fall geschafft, in der Liga früher zu treffen als ich. Das ist auf jeden Fall eine starke Leistung.
Da gab es eine Menge Smileys in Familien, in der Familien-WhatsApp-Gruppe am Wochenende, würde ich sagen, ja. Sehr schön.
Ja, es wurde auch reingeschickt, dass die Tabellensituation noch so bleiben könnte.
Ach so, ja, ja, würden wir unterschreiben, also, ne?
Ja, ne?
Nehmen wir auf jeden Fall mit und dann blicken wir noch ganz kurz. Dann kommenden Sonntag, Topspiel muss man schon sagen. 1. FC Köln, U21 gegen Borussia Dortmund. 12 Uhr dann schon in Köln, wird ein Topspiel. Und kann ich nur sagen, Jasmin hat im letzten Jahr doppelt gegen den 1. FC Köln getroffen. Ja, da nickt sie.
So eine Art Lieblingsgegner, sehr schön.
Packe ich schon mal so ein bisschen Druck wieder auf das Spiel drauf.
Cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, Jasmin, vielen, vielen lieben Dank. Eine schöne Woche. Danke dir.
Wünsche ich euch auch.
Ciao.
Ciao.
Jetzt muss man ja sagen, wenn du das jetzt im Paket siehst, das Pokalspiel, dann diese verrückte Auslosung, dass man als nächstes gegen den FC Bayern spielt. Also da habe ich fast mehr nach dieser Auslosung gefragt, als nach dem, was bei den Profis los ist nachher. Was so meine BVB-Kumpels angeht, ja, wow, wie stehen denn da? Weil die meisten haben ja auch wirklich keine Ahnung. Also die lernen ja jetzt alle noch dazu. Jetzt würde ich mich tatsächlich teilweise auch noch dazu zählen. Haben wir denn da eine Chance? In welchem Stadion spielen wir dann? Da habe ich gesagt, locker bleiben, ist noch ein bisschen hin. Aber natürlich ist das erstmal Wahnsinn, dass du im Pokal so ein tolles Spiel hinlegst, von einer tollen Kulisse im Heimspiel, dass du jetzt das erste Heimspiel 6-0 gewinnst. Also wie nimmst du die Stimmung rund um diese Mannschaft oder vielleicht auch um die gesamte Abteilung gerade wahr?
Ja, also das waren, und ich würde nochmal auch die Saisoneröffnung mit dazu zählen.
Oh ja, dieses, natürlich. Juve, ja.
Juve. Ja, da steht am Ende ein 0-4. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, man war in der ersten Halbzeit nicht die schlechtere Mannschaft.
Nee, auf keinen
man
Fall.
Man hat einen Elfmeter vergeben. Übrigens, Elfmeter können wir jetzt mittlerweile wieder. Wir haben zwei verschossen gestern. Also am Sonntag haben wir einen reingemacht. Also Elfmeter geht bei den Frauen. Es hätte zwischenzeitlich auch 1-1 stehen können. Die sportliche Leitung von Juve hat höchsten Respekt ausgesprochen und sagt, diese Mannschaft würde in der Serie A in Italien wahrscheinlich nicht gegen den Abstieg spielen. Also,
verrückt. Also Erstligerei für Italien fast.
Ja, da standen am Ende in der zweiten Halbzeit standen da drei EM-Halbfinalistinnen auf dem Platz. Wahnsinn. Und dann haben wir nochmal eine 16-, 17-Jährige eingewechselt. Also das war schon stark. Dann natürlich, und da merkst du halt, dass du jetzt dann auf der da doch großen Fußballbühne angekommen bist. Das war halt DFB-Pokal am vergangenen Dienstag. Sky überträgt. Und du gewinnst gegen einen Zweitligisten 3-1, hochverdient. Und also ich habe diese Szenen danach, wie voll das Stadion geblieben ist, weil man diese Auslosung live verfolgen wollte. Ja, und dann kommt das los und dann fliegt da, also das Dach der Roten Erde fliegt weg. Und da hast du halt gemerkt, dass jetzt, okay, das ist nochmal der nächste Schritt. Diese Euphorie, die jetzt da ist, auch am Sonntag. Knapp 1500 Zuschauer, das ist keine Selbstverständlichkeit. Knapp 600 verkaufte Dauerkarten, die es jetzt erstmals gibt. Das sind für den Frauenfußball fantastische Zahlen. Und ja, natürlich, das hat auch Högner gesagt, alle reden jetzt natürlich schon über das Spiel gegen Bayern. Jetzt aber erstmal Liga-Alltag. Man hat auch gesehen, in der zweiten Liga Mainz hat Stuttgart den Favoriten geschlagen, hat dann aber in der Liga zum Auftakt nicht gewonnen. Das war stark. Die Mädels fokussiert die Regionalliga-Aufgaben annehmen, denn das ist und bleibt das Hauptziel. Es geht darum, Meister zu werden, Relegation hoch in die zweite Liga. Der DFB-Pokal, das ist Bonus. Das ist, wo du sagen kannst, das nehmen wir mit, das genießen wir. Aber Regionalliga-Aufgaben erledigen und dann kann man sich auf Ende September freuen, wenn es dann das große Highlight-Spiel gegen Bayern gibt. Auf jeden Fall mit den Ergebnissen große Euphorie, aber mit großer Euphorie geht auch mit einher große Verpflichtungen und da haben sie, glaube ich, mit Högner auch den richtigen Trainer, der immer weiß, alles am Boden halten, immer weiter arbeiten.
Sehr schön, sehr schön. Wir würden dann für heute einen Haken dran machen. Wir haben das eingangs gesagt, also dieses Format, dass wir mit euch zurückblicken aufs BVB-Wochenende, wir entscheiden das jeden Montag dann neu. Wir gucken auf die Ergebnisse. Wir sind ja auch unterschiedlich unterwegs. Also zum Beispiel der Leiter unserer Social-Media-Abteilung, David, hat mir schon erzählt, dass er sich jetzt die U17 angucken will. Habe ich schon gesagt, hervorragend. Dann kannst du direkt in unseren Podcast kommen. Dann brauchen wir dich nicht anrufen. Also wir werden immer unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Heute waren es aus Gründen vor allem die Frauen. Und ja, ich würde sagen, bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal die Erinnerung, dass wir am Donnerstag bereits Flutlicht und Flipcharts die erste Folge rausgebracht haben mit Theresa Rohner, die als pädagogische Leitung den Übergang von den, ja ich sage jetzt mal so ungefähr 18-Jährigen zu den Profis macht. Super spannender Job, super spannende Person auch, Theresa. Übrigens der BVB, der erste Verein in der Bundesliga, der so einen Job ausgelotet hat. Und die Bayern haben dann direkt die Notwendigkeit gesehen und nachgezogen. Also ihr bekommt jeden zweiten Donnerstag Flutlicht und Flipcharts und immer in der Nacht von Montag auf Dienstag unseren Rückblick auf die BVB-Woche. Schreibt uns eine Mail an podcast@bvb.de, wenn ihr Ideen habt, mit welchem Spieler sollten wir oder mit welcher Spielerin, sollten wir mal so ein bisschen, dafür sind die Podcasts ja auch da, so ein bisschen in die Tiefe gehen. Also warum setzt ihr euch mit dem oder mit der nicht mal eine Dreiviertelstunde, eine Stunde hin? Dann schreibt uns das gerne. Wenn ihr sonst irgendwelche Ideen oder Wünsche habt, keine Ahnung, macht doch mal ein Feature über die Tischtennisabteilung. Auf die kommen wir natürlich auch zu sprechen, wenn die dann Liga-Alltag haben und entsprechend spielen, dann werden wir auch da drauf kommen. Also ihr bekommt von uns jedes Mal von Montag auf Dienstag ein ganz unterschiedliches Portfolio, aber wir versprechen euch, wir werden auf alle BVB-Spiele zurückblicken. So, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Danny, dass du die Zeit genommen hast.
Danke, Christoph. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Ich denke, wir werden uns sehr bald hier wiedersehen. Und eine schöne Woche euch und bis bald.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.